Mit 1,5 Millionen Vorbestellungen.
Und die Leute waren entsetzt.
Also einen noch, sonst übernehme ich.
The power of love.
Auf Platz Nummer 1.
Scheiß auf euch. Scheiß auf eure Meinung.
Of Summer.
Der 80er-Podcast ist wieder zurück. Mein Name ist Eckhard Maronde.
Und mein Name ist Alex Klug.
Und heute sprechen wir über Sex, Krieg und Liebe. Und wir sprechen über Politiker, die in den Ring gestoßen werden. Worüber sprechen wir noch? Gewagte Lederoutfits.
Es kommt darauf an, wie lange wir heute durchhalten, denn wir sind ja ein tagesaktueller Podcast, ich sage es ganz offen, ich bin frisch geimpft und ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in einer halben Stunde zusammenklappe und da muss er dann weitermachen.
Genau, ich werde dann den Hausarzt informieren auf jeden Fall, aber ich werde alleine weitermachen.
Richtig. Genau, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt mit meiner Impfung eine ordentliche Portion High Energy im Körper zu haben und damit sind wir ja eigentlich schon bereit
für die aktuelle
Folge, die sich um das Album Welcome to the Pleasure Dome von Boys of Summer, hätte ich fast gesagt, von
Frankie
Ghost Hollywood dreht.
Und zwar ausschließlich. Das heißt, wir steigen ein im Jahr 1983 und enden dann eigentlich im Jahr 1985, weil so lange hat sich das hingezogen, als Frankie Goes to Hollywood die erste Single Relax veröffentlicht hat. Und 1985 kam die letzte Single von dem Album raus. Das heißt also, man hat das ordentlich ausgeschlachtet. Und Alex, hast du das Album überhaupt? Können wir darüber sprechen?
Wir können darüber sprechen. Jetzt ist es schon wieder eine ganze Weile her, dass ich es gehört habe. Also ein paar Tage. Aber ich habe es da. Und ich würde ja behaupten, dass jeder wahre Synthie-Pop-Fan das im Schrank haben sollte. Und jemand, der einen Synthie-Pop-Podcast macht, hat das ja sicherlich sowieso im Schrank. Oder, Eckhard?
Jetzt muss ich was beichten. Ich habe das Album tatsächlich nicht. Aber ich habe noch mal im Schrank nachgeguckt und dort habe ich eine Kassette gefunden. Und zwar eine Maxell-Kassette war das. Und dort habe ich das Album tatsächlich. Also
keine Videokassette, sondern
eine Audiokassette.
MC, ist das richtig?
Eine MC, ja. Also die hat ja heutzutage immer noch Freunde tatsächlich. Und ja, ich habe das Album damals aufgenommen. Klassenkameraden hatten das.
Ach, cool. Ach, ich dachte immer, der Produzent hieß anders. Aber dass du das warst, ist natürlich.
Ja, ich war das.
Hammer. Genau. Hammer.
Also, ich habe eine Sicherungskopie davon für den privaten Gebrauch angefertigt. Und Klassenkameraden hatten das Album, haben mir das dann für eine weitere Bearbeitung überlassen, mal für einen Nachmittag. Und
was deswegen, hast du dann von der Platte?
Ja, natürlich.
Stereoanlage, Platte drauf und dann man macht dann während das Gerät quasi auf Plattenspieler steht,
ja.
So auf den Plattenspielereingang, drückt man, bumm, naja.
Naja, so ging das damals. Das muss man ja erklären, genau. Nicht? Also Platte auf dem Plattenspieler, ne? Nicht in den CD-Spieler, sondern auf dem Plattenteller und Nadel draufsetzen und und dann muss man halt den CD-Spieler, aber den Kassettenrekorder oder das Tape-Deck muss man dann starten mit Aufnahme und dann, ja, die Besonderheit war dann natürlich, dass das Album von Frankie Goes to Hollywood gar nicht auf eine Seite ging, sondern auf zwei Seiten aufgeteilt werden musste. Warum war das so? Alex, du hast das Album vorliegen und du kannst etwas genauer sagen, wo jetzt die Besonderheit vielleicht noch lag.
Die Besonderheit liegt anders als bei den meisten anderen Alben, die ich aus der Zeit habe, schon darin, dass man das Album aufklappen kann. Heute gibt es ja eigentlich für fast alles ein Gatefold-Cover, aber damals eben nur bei Doppelalben. Und ja, was besitze ich noch für Doppelalben? Noch The Wall natürlich, aber auf jeden Fall Welcome to the Pleasure Dome. Und das ist eigentlich ganz schön irre, dass man da ja, dass man damals daraus ein Doppelalbum gemacht hat. Denn am Anfang stand ja erstmal nur ein wirklicher Song. Und du hast es schon gesagt, der hieß Relax. Und der ist 1983 im Oktober erschienen. Ein ganzes Jahr vor dem Album. Was ist da passiert, Eckart? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, Frankie Goes to Hollywood gab es da schon eine ganze Zeit. Und die sind live aufgetreten. Da gibt es bei YouTube, wenn euch das interessiert, könnt ihr bei YouTube einfach mal eingeben, Frankie Goes to Hollywood Relax 1983. Da findet ihr dann mindestens zwei Videos, die die Band in Action zeigen.
Für die Leute, die jetzt gerade nicht umschalten wollen, weil sie an unseren Lippen hängen, was passiert im Video gerade?
Es sind Performance-Videos, das heißt, Frankie turnt da auf der Bühne rum und Holly Johnson und Paul Rutherford, die beiden Sänger und Tänzer, sind knapp bekleidet in schwarzem Leder oder in anderem Fummel und tänzeln da doch sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr aufreizend über die Bühne. Dann gab es noch eine Peel-Session. Also John Peel war ja berühmter Radiomoderator in Großbritannien und hat dann junge, aufstrebende Bands immer in sein Studio geholt und die durften auftreten. Und da gibt es auch tatsächlich Tonaufnahmen von, wie sie schon Ende 1982 bei John Peel waren. Und du hast ja das mal angehört. Und klingt das schon so nach Frankie Goes to Hollywood, wie wir das kennen, oder?
Im Grunde ja, also wir müssen es wirklich mal sagen, dafür, dass zu der Zeit ja doch viel auch mit Produzenten, mit Songschreibern und sonst was gearbeitet wurde, haben wir bei Frankie am Anfang ja wirklich eine, ich sag mal, ganz normale Band, so normal es eben ist, mit einem Sänger, einem Background-Sänger, einem Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger, so einfach war das und das war eine Band, die einfach zusammengespielt hat und das Ganze ist halt noch sehr, funky Bass getrieben. Ja. Das war irgendwie damals auch New Order Zeit. Oder ich höre da ja bekanntlich bei solchen Sessions irgendwie immer frühe Joy Division Einflüsse raus. Aber letzten Endes sollte ja alles anders kommen, denn nicht nur John Peel hat die Band entdeckt, sondern auch ein gewisser Produzent namens Trevor Horn. Und der hat einiges auf links gekrempelt.
Das kann man so sagen, ja. Also er hat die Band gesehen bei einem dieser Live-Auftritte. Da ging es auch explizit darum, einen Plattenvertrag zu ergattern. Und das haben Frankie Goes to Hollywood dann letzten Endes auch geschafft. Also sie haben dann bei dem Plattenlabel von besagtem Trevor Horn, dann unterschrieben. Und Trevor Horn hat sich der Band dann angenommen.
Trevor Horn kennen wir woher?
Bekannter Produzent, der unter anderem ABC produziert hat, später dann auch Grace Jones, die Simple Minds auch hinterher, also Street Fighting Years hat er produziert.
Und natürlich selbst als Musiker.
Bei den Buggles. Radio kill the
radio star. Ja, wundervoll. So, Frankie haben da unterschrieben, aber mussten natürlich irgendwie auch auf dem Weg zum Erfolg einige Opfer bringen, würde ich mal sagen. Also man, über das ganze Album verteilt, kann man teilweise nicht mehr nachvollziehen, wer da eigentlich zu hören ist und wer nicht. Man sagt aber, dass bei Relax eigentlich nichts anderes mehr vorhanden wäre, außer der Stimme von Holly Johnson. Denn Trevor Horn war mit den musikalischen Fähigkeiten nicht so 100% zufrieden.
Ja, also er hat die Band dann in seinem Studio antanzen lassen und die Band hat dann nach bestem Gewissen dann halt den Song eingespielt und Trevor Horn war dann mit den Aufnahmen, blieb dann alleine im Studio zurück und hat sich dann überlegt, so, das gefällt mir einfach nicht. Und dann hole ich doch einfach mal eine andere Band ins Studio. Die soll das nochmal einspielen. Und das waren dann halt die Blockheads von Ian Dury, die Backing-Band. Da hat er immer noch gesagt, so, das gefällt mir immer noch nicht. Und dann hat er es einprogrammieren lassen. Also Drumcomputer, Keyboards, was auch immer, Synthesizer, er hat das dann einprogrammieren lassen. Und das ist dann im weitesten, in den meisten Teilen die Version dann geblieben, die wir als Single von Relax kennen.
Dieses Programmierte, man kann natürlich auch sagen, ich will jetzt nicht sagen, Relax ist eine Blaupause für diese, ich sag mal, High-Energy-Strömung, aber eben doch sehr definierend, ne? Mit diesem typischen diesen Durchgehen, das ist halt auch einfach, so maschinell ist es halt im Grunde auch. Und ja, die Sache ist, die mussten natürlich auch liefern, ne? Sie waren dann entsprechend beim Label ZTT gesigned und die haben dann halt schon auf die Kacke gehauen, muss man sagen, von Anfang an. Also wir hatten die Ankündigung zu Relax und da fielen dann irgendwie schon mal Begriffe wie Duran Duran können die Scheiße von unseren Schuhen oder von unseren Stiefeln lecken oder so. Oh,
jetzt und da muss man kam natürlich sagen, aber Duran Duran nicht zufällig auch aus Liverpool. Nein, sie kam aus Birmingham, wer weiß. Mhm. Vielleicht mussten sie deswegen als Gegenpol dann herhalten. Also, man weiß es nicht, keine Ahnung.
So ist das. Aber wenn man natürlich vorher schon, wenn die Plattenfirma vorher schon dermaßen den Mund voll nimmt, da muss man natürlich auch liefern. Und dann mussten im Zweifelsfall halt auch mal ein paar Musiker abgeschaltet oder stumm geschaltet werden. Aber man sagt, der Sänger Holly Johnson, dessen Stimme ja Trevor Horn letzten Endes überzeugt hat, sei glücklich und zufrieden durchs Studio getanzt und sehr zufrieden mit dem Endresultat gewesen. Und irgendwie früher, ich versuche mich da so reinzuversetzen, irgendwie dann aus, keine Ahnung, wie alt waren die? 22, 23?
Ja, noch jünger eigentlich, ich glaube. Noch jünger. Der Bassist war, glaube ich, 19 oder so. Also die waren echt noch jung.
Versuche ich mich da reinzuversetzen. Ich würde mit 19 mit meiner Schülerband einen Plattenvertrag kriegen oder irgendwie so. Und dann heißt es halt so, nee, du nicht. Und du auch nicht und du auch nicht. Und ihr so und so. Aber keine Ahnung, wie das so im ganzen, ja, wie zufrieden man da im ganzen Erfolg vielleicht einfach ist. Auf jeden Fall, Relax ging tierisch ab.
Ja.
Aus Gründen. Hat aber auch die Öffentlichkeit und diverse Radiomoderatoren geschockt, kann man sagen.
Ja, das kann man so sagen, genau. Also da geht es natürlich einmal um den Text, der ja davon, also das übergeordnete Thema ist ja Sex und hier in dem Fall geht es darum, relax, entspann dich, einen Orgasmus zurückzuhalten. Und wenn man sich jetzt natürlich noch das Video dazu nimmt, dann merkt man halt schnell, Holly Johnson, Paul Rutherford gehen da in ein Etablissement und da sind eigentlich nur Männer zu sehen, also offensichtlich gehen sie in einen schwulen Club.
Eine Barkeeperin gibt es eigentlich nicht.
Eine Barkeeperin gibt es, genau, und sonst halt sehr viele Männer, die in schwarzes Leder gekleidet sind, die eine Taschenlampe in der Hand haben oder eine Banane oder warum eigentlich eine Taschenlampe? Ja. Um natürlich zu gucken, wer da jetzt gerade reinkommt.
Ja, natürlich.
Ja, auf jeden Fall hat das jetzt einen BBC-Moderatoren ziemlich auf die Palme gebracht, der sich den Text etwas näher angeguckt hat und
während der Song schon lief.
Während der Song schon lief und der dann gesagt hat, nein, den Scheiß drehe ich jetzt ab.
Wenn ich jetzt nicht irre, waren Frankie zu der Zeit aber schon auf Platz 2 gelandet. Stimmt das?
Nee, sie waren, glaube ich, erst auf Platz 36.
Ah, und danach sind sie auf Platz 2 geklettert? Nach dieser Aktion? Also, so geht gelungene Promo auf jeden Fall auch. Aber man muss es nochmal sagen, auch in Bezug aufs Video irgendwie diese, ich sag mal, in England irgendwie, keine Ahnung, diese Parallelwelten, die da irgendwie dargestellt werden oder so, hat natürlich dann damals auch lange vorm Internet und so die Leute mit einer Parallelwelt konfrontiert. Man muss es auch nochmal einordnen, jetzt gerade für mich als Kind der 90er irgendwie so. Homosexualität war in England, gut, seit 1967 nicht mehr strafbar, hurra. In Schottland zum Beispiel seit 81 und in Nordirland seit 1982. Ne? Das ist ein Jahr vorher und da hat man ganz schön was auf die Gesellschaft zugelassen. So.
Ja, klar. Also man hat einfach gezeigt, hier, ne? Uns gibt's und wir feiern halt so. Und im Grunde genommen, ja, ist es eigentlich der gelebte Mittelfinger, so ungefähr. Ne? Also hier, wir machen unser Ding und scheiß auf euch, scheiß auf eure Meinung. Und also es ist einfach so eine hedonistische, kann man nicht sagen. Also es ist eigentlich so eine sehr bejahende Sichtweise. Ne? Wir zeigen einfach so, was wir machen. Und es ist aber keine moralisierende Sichtweise. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie der erhobene Zeigefinger, sondern eher der erhobene Mittelfinger, der da gezeigt wird.
Also ich wollte sagen, es steckt ja nicht mal so ein Trotz hinter oder so irgendwie. Ne? Das ist einfach, also Fakt ist, man konnte das Ganze einfach in eine super catchy Nummer kleiden. Ne? Ja. Wie hat Trevor Horn gesagt, irgendwie mehr eine Skizze oder mehr eine Idee als ein Song. Irgendwie so, ne?
Genau.
Und
tja, ja, aber man muss sich natürlich schon vorstellen, also im England von 1983, 84 hat das natürlich schon, glaube ich, einige Leute ziemlich aufgeregt. Ne? Also einige mit halt Moralvorstellungen von vor 1967 demnach. Ich glaube, die sind schon ziemlich steil gegangen da drauf. Also insofern schon Mittelfinger gezeigt und aber ansonsten einfach nur so, ja, hier, ne?
Aber der Erfolg gab recht, die Bombe ist voll eingeschlagen. Man muss auch einfach nochmal sagen, bis heute, das muss man jetzt wieder mal aus britischer Sicht sehen, ist Relax halt die sechstmeistverkaufteste Single.
Genau, die sechstmeistverkaufteste, nein, doppelter Superlativ.
Die sechstmeistverkaufte Single aller Zeiten in England und also wir müssen mal bedenken, irgendwie so Candle in the Wind und so Sachen standen irgendwie noch lange bevor und trotzdem ist das halt irgendwie nicht, es ist einfach nicht irgendwie ein weiterer Synthpop-Song, Eintagsfliege, irgendwas, sondern das hat da wirklich nachhaltig was geprägt. Aber dann muss es plötzlich irgendwie auch weitergehen. Die Platte
muss weitergehen.
Die heißt und sagt, es muss ein Album her, aber erstmal muss vor allem vielleicht mal eine zweite Single her.
Genau, ne? Also die erste Single Platz 1 in Charts und die zweite Single war dann Two Tribes. Erschien im Mai 1984, also das heißt schon ein halbes Jahr danach, nach Relax, weil Relax wahrscheinlich so gut gelaufen ist, dass man das erstmal durchlaufen ließ. Und
Weihnachten gab es dann noch die Begnadigung dafür, ne? Und plötzlich hat die BBC sie doch wieder gespielt, weil man sich irgendwie dem ganzen Erfolg nicht mehr entgegenstellen konnte. Und das, denke ich mal, hat ja dann auch noch mal viel ausgelöst, bevor es dann mit Two Tribes weiterging. Eckart, du bist Musikvideogucker.
Absolut.
Entführ uns doch bitte nochmal eben in die Welt von Two Tribes.
Two Tribes, ja. Bedeutet eigentlich, man lässt die politischen Führer einfach einen Ringkampf austragen und damit dann halt die politischen Differenzen aus der Welt schaffen.
Was waren denn die politischen Differenzen 1983?
Der Polit-Podcast mit Marunde und Klug. Weltgeschichte erklärt, wertungsfrei. Der Kalte Krieg entschlüsselt.
Ich würde mal sagen, das war der Kampf der Systeme, ne? Kommunismus auf der einen Seite und Kapitalismus auf der anderen Seite und dann natürlich noch in der verschärften Form, wir wissen das noch, also Russland bzw. die Sowjetunion auf der einen Seite mit Führern wie Leonid Brezhnev und seinen zwei Nachfolgern Andropow und Janenko. Und dann kam ja erst Gorbatschow. Und das heißt, in dem Video ist dann ein Tschernenko-Lookalike zu sehen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Ronald Reagan, der natürlich nicht nur einfach für Kapitalismus steht, sondern doch schon für eine sehr, ja, also eher schon für eine extreme Form von Kapitalismus.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, wahrscheinlich muss man sich schon mal für diesen, du hast eben schon das wunderbare Wort Hedonismus in den Mund genommen, wahrscheinlich muss man sich schon ein bisschen in die Zeit nochmal reindenken. Es ist irgendwie, eigentlich sind es ja die letzten Jahre des Kalten Krieges, aber halt doch nochmal sehr intensive, wo anders als jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 69 zu Hippie-Zeiten oder so, das waren halt Leute, die natürlich auch Kriege, Vietnamkrieg und sonst mitgenommen haben, aber das war halt noch nicht so krass, nicht ganz so krass, glaube ich, stimmt das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht ganz so krass diese atomare Bedrohung irgendwie so halt, ne, dass halt Also die über allem schwebt, wie es halt irgendwie in den 80ern dann am Ende so war.
Ja, oder? genau. Also das war's. Und halt auch mit den Systemen, ich meine, das waren ja wirklich so Lieblingsthemen, sage ich jetzt mal, von vielen Politikern oder von den älteren und jüngeren Leuten. Also ne, Frankie Goes to Hollywood, die hatten damit garantiert nichts zu tun. Ja, und weißt du, das ist dann einfach so eine Sache, wo du dich immer gewundert hast, so. Sag mal, wovon reden die eigentlich oder was haben die eigentlich für Probleme miteinander? Kann man nicht irgendwie mal so ein bisschen Entspannung auch in der Politik üben und warum müssen dann diese Systeme mit denen, die mit meiner Lebenswirklichkeit natürlich schon irgendwie was zu tun haben, aber warum müssen die da irgendwelche Kriege ausfechten? Nicht? Also das war ja ich weiß nicht, also so bin ich eigentlich aufgewachsen. Also das einfach der Gegensatz, dass der für mich, also in meiner ideologischen Sozialisation, dass dieser Gegensatz eigentlich nie so eine Rolle gespielt hat. Also das heißt, deswegen, also ja, was machen die eigentlich? Und deswegen vielleicht auch die Idee, die Politiker einfach in so einen Ringkampf zu schicken, einfach,
ja. Einfach runterbrechen. Leute, ja, genau. wie wär's denn mal mit dem 1-gegen-1-Kampf?
Ja, ne? Dann sollen sie ihre Probleme, dass die nicht unsere sind, sollen sie doch einfach austragen und auskämpfen. Und ja, das haben dann Frankie Goes to Hollywood gemacht. Ne? Sie haben dann halt irgendwie die Führer der Blöcke sozusagen mit Ronald Reagan und Tschernenko in den Ringkampf geschickt und die haben dann natürlich mit allerlei fairen und unfairen Mitteln dann halt ihre Konflikte ausgetragen.
Aber auch wieder massiv zu Entertainment-Zwecken.
Ne? Natürlich, ganz klar. Also das heißt, man sieht dann halt die ich sage jetzt mal Vertreter unbeteiligter Staaten oder unmittelbar beteiligter Staaten, je nachdem, die dann halt johlen, aber genauso natürlich die Bandmitglieder von Frankie Goes to Hollywood.
Es geht also von sexuellen Themen und zwar konkret zwischen Männern in der damaligen Zeit, dann plötzlich Richtung Krieg und wir haben halt irgendwie einen richtigen Antikriegssong in bester Tradition eigentlich. Ist halt nur die Frage auch wirklich in diesem Ringkampf, den wir sehen, inwiefern da nicht auch das Thema Männlichkeit am Ende wieder reinspielt irgendwie so halt, ne? Dass man halt sagt, so dann, wenn ihr irgendwie dieses Bedürfnis habt, ein Gegeneinander zu erzeugen, dann haut euch doch irgendwie einfach selbst aufs Maul. Aber wir möchten ja quasi drumherum, wir gucken uns das vielleicht belustigt an so, aber wir können als Außenstehende das, weiter unser Leben leben.
Ja, ne? Vielleicht hat man Maggie Thatcher auch einfach nicht so eine bedeutende Rolle in der Weltpolitik beigemessen wie Ronald Reagan als Präsident der USA.
Aha, da steckt ja noch ein weiterer
Freund. Ja gut, man hätte natürlich auch Maggie Thatcher und was weiß ich, wen in den Ringkampf schicken können. Aber wer weiß. Ja, du hast
das ist schon recht. Gut so.
Ja.
Ich denke, es war schon gut so.
Sollen wir mal?
Ja, genau. Wir haben ja auch Relax übersprungen. Ich würde sagen, wir packen jetzt einmal, komm mal, schon mal Relax und Two Tribes in die Playlist, oder?
Alles klar, das machen wir.
So, und wir sind wieder da. Und auch mit einem ganz anderen Thema haben es Frankie wieder mal den Nerv der Zeit oder den Nerv der Gesellschaft getroffen oder die Gesellschaft genervt. Nee. Und es wieder auf Platz 1 geschafft. Also wir haben eine Band, die bringt ihre ersten beiden Singles raus und
landet
mit beiden auf Platz 1. Ja. Richtig. Und dann ist natürlich auch einfach bei Band und bei Management und bei Plattenfirma der Bock da. Das machen wir nochmal. Aber erstmal wurden natürlich die Rufe nach einem vollständigen Album immer lauter.
Und das kam dann auch im Oktober 1984 mit Welcome to the Pleasure Dome. Und wie du gesagt hast, es war ja nicht nur ein einzelnes Album, das war ein Doppelalbum mit zwei Schallplatten.
64 Minuten.
64 Minuten High Energy Power, High Energy Frankie Goes to Hollywood Power.
Dabei war die nächste Single ja gar nicht mal so High Energy, sondern schlug ja wieder mal Töne an, mit denen man nicht wirklich gerechnet hat.
Und zwar hatte man die Single The Power of Love auserkoren, vielleicht für das Weihnachtsgeschäft. Wer weiß.
Vielleicht jedenfalls die Plattenfirma, ja. Und auch hier, also wir reden ja wirklich sehr viel über die Musikvideos jetzt, das muss aber auch einfach sein, denn während Frankie irgendwie abwesend auf Tour irgendwas waren, hat die Plattenfirma auch schon mal entschieden, wir machen da jetzt mal ein kleines Video. Und es ist halt so, dass das überzuckertste Krippenspiel, das ich je gesehen habe, würde ich mal sagen. Und also auch vor allem völlig unironisch auch so. Ja. Das ist halt wirklich, also sowohl Lied als auch Video ja irgendwie. Es steckt halt so wirklich andere Töne an. Es ist halt, es lebt natürlich wieder mal davon, dass Holly Johnson ein fantastischer Sänger ist. Auf jeden Fall hat die Plattenfirma es, obwohl im Text nichts in die Richtung angedeutet wird, geschafft, dass dieses Lied halt bis heute als Weihnachtsklassiker gilt.
Ja.
Wie irre ist das denn?
Das ist total irre. Aber es ist natürlich auch schön, dass es nicht nur, nein, ich sag den Namen jetzt nicht, dass es nicht nur einen Weihnachtsklassiker gibt, sondern diesen hier auch.
Und jetzt spielen wir Last Christmas. Ach nee, okay.
Du hast es gesagt.
Ich hab's gesagt. Es sind noch 7 Monate. Naja, oder 6 kann man auch schon mal anfangen.
Ja.
Power of Love, ja. Power of Love, Force from Above. Also wir haben, was ist das dritte Thema? Wir haben Sex, wir haben Krieg und wir haben
Liebe.
Liebe.
Und du sagst es ja, in dem Video sind eigentlich Frankie Goes to Hollywood gar nicht zu sehen. Es gab dann noch eine Nachbearbeitung, wo die Bandmitglieder quasi als Putten in einen Rahmen eingebaut wurden. Das heißt, also man hat noch einen Rahmen drüber gelegt, also wie so ein Bilderrahmen, wo dann oben Holly Johnson halt mitsingt und ja, sehr schön. Aber sie durften nicht als die Heiligen Drei Könige oder als das Jesuskind auftreten.
Hey. Tja, wer weiß. Aber, und es wird jetzt nicht wirklich so sehr überraschen, das Lied kam am 19. November raus und es landete auf Platz Nummer 1. Und wir müssen ja sagen, das Weihnachtsgeschäft ist ja wirklich in auch wieder so ein sehr britisches Ding, immer sehr umkämpft, was diese Weihnachtsnummer 1 irgendwie angeht.
Hier in Deutschland ist es eher mit den Printen und mit den Lebkuchen der Fall, oder?
Genau. Das sind dann eher die Aachener Kollegen. Nee, aber ne, später wurde es ja dann viel durch Castingshows. Was war es denn? Star Search? Irgendeine Castingshow
ist auf jeden Fall geschafft, das immer. Swam oder Alexander Klavs?
Ich sag mal so, Alexander Klavs gibt es nie auf Platte, sonst würde ich dir ein schönes Mixtape basteln. So,
zurück zu Frankie Goes to Hollywood.
Boah, das war jetzt aber hart.
Ja.
Aber am 24. und 25.12. standen sie da auf Platz 1?
Garantiert.
Sie haben es nicht geschafft. Es ging nämlich direkt eine andere Weihnachtstradition ein, die einen guten Zweck hat, aber ich eigentlich fast schon in ihren vielen Neuauflagen nerviger finde als Last Christmas, nämlich Do They Know It's Christmas, damals erstmals von Band Aid.
Zufälligerweise hatte da auch ein gewisser Trevor H. Seine Finger im Spiel.
Ein Zufall.
Ja.
Ja, ich meine, man muss das muss man auch mal schaffen, sich dann irgendwie dann selber von Platz 1 zu schmeißen. Aber ja, insofern haben sie das nicht geschafft. Aber sie haben es geschafft, dass auch ihre dritte Single ihrer gesamten Karriere auf Platz Nummer 1 ging. Und natürlich landete auch das Album Welcome to the Pleasure Dome mit 1,5 Millionen Vorbestellungen für ein Debütalbum auf Platz 1. Ja. Es ist wirklich wahr.
Und ich muss zu meiner Schande gestehen, beziehungsweise ich habe es ja schon gestanden.
Du hast nicht beigetragen.
Ich habe nicht dazu beigetragen, nicht mal das.
Ich habe ja auch, wenn ich kaufe mir die Sachen ja gebraucht, ich trage ja auch nicht dazu bei.
Ich finde es ja auch sehr schön. Aber du findest den Song auch sehr schön. Du hast mir irgendwie noch so andere Sachen gezeigt.
Richtig, ich bin ja großer Fan der Band Ulva, die ja auch den Anspruch hat, viele Genres abzudecken, was ja dass man der Frankie gewissermaßen mit dem auch nachsagen kann. Ja. Und die haben eine sehr schöne Version gemacht als Bonustrack so einer EP nach ihrem Synthpop-Album von 2017. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz, ganz viele schlimme Cover von Power of Love gibt. Aber ich würde wirklich sagen, diese hier ist keine. Und deshalb hören wir noch mal vorsichtig rein in Power of Love von Ulva, ich erlaube es mir mal.
Das machen wir.
So, Eckart, du hast es dir angetan. Ich möchte jetzt deine ehrliche Meinung, wie du das fandest.
Ja, ich finde, dass es, dass die Version tatsächlich noch so eine gewisse zusätzliche Schwere hat. Nicht? Also einfach durch
ein bisschen Doomy, ne?
Ja, durch die Stimme, glaube ich, weil Holly Johnson natürlich schon noch so eine sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, engelsgleiche Stimme hat, genau. Und dann natürlich durch die, durch den sehr markanten Einsatz des Flügels, nicht? Also das heißt, die Akkorde, die sind halt schon sehr, sehr, sehr schwer. Also es ist schon noch eine, ja, es ist halt nicht so. Also, es ist eine tolle Version, auf jeden Fall.
Es ist nicht, es ist ich finde, es ist die gute Mitte getroffen. Es ist nicht, es klingt nicht irgendwie, es ist nicht genauso gemacht, das braucht halt keine Sau, aber es ist auch nicht entstellt. Nee,
überhaupt nicht.
Und das ist eigentlich immer das, was man mit einer Coverversion irgendwie, also nein, manchmal ist Entstellen auch ganz lustig, aber in dem Fall bei einer Ballade schon mal nicht.
Ja. Es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Also, ich meine, es ist natürlich auch kein Tanzsong gewesen, aber nein, es ist einfach sehr ernst und noch ein bisschen ernster geworden.
Ja. Ja. Ja, fein. So, Tanzsongs haben wir natürlich aber jede Menge auf Welcome to the Pleasure Dome. Die Frage ist, wie hat man es denn bitte geschafft bei einer Band, wo der Produzent sagt, alles scheiße aus dem Sänger. Nee, was hat er gesagt? The bass player and the drummer were good, the singer was brilliant and the track, also Relax, was great, but it was an unusual track. So, wenn das die Instrumente sind, dass das Besteck ist, das man dem Produzenten hinlegt, wie macht man denn jetzt daraus ein Doppelalbum mit 64 Minuten? Unglaublich. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Punkt, was die Faszination dieses Albums macht. Das ist so eine kunterbunte, ja, teils bisschen zweckmäßige Welt ist, in die man irgendwie eintaucht, wo ich mir auch selber nicht sicher bin, was sich die Leute dabei gedacht haben. So, ne? Also wir haben hier, Wikipedia spricht hier vom Song Tag, ein nicht ausgelisteter Auszug von Two Tribes und beinhaltet die nachgemachte Stimme von Prince Charles, der über Orgasmen redet. Also,
warum nicht?
Das ist so die Richtung, mit der man die, mit der man das, die Platte gefüllt hat.
Bevor irgendwelche Telefonanrufe oder so abgehört wurden, nein.
Aber man sieht auf jeden Fall mit Imitationen und so hat's die Band auf jeden Fall. Ne? Wir hatten die Politiker im Two Tribes Video, wir haben hier sowas und wir haben natürlich auch, wenn nicht genug Material da ist, Coverversionen.
Oh ja, ja.
Und zwar nicht gerade wenige.
Ja, was haben wir denn? Wir haben Born to Run von Bruce Springsteen.
Vom Boss.
Und es gibt viele Leute, die sagen, diese Version von Frankie Goes to Hollywood ist eigentlich nicht so toll.
Was sagst du?
Ich meine, ich kenne das Album jetzt so lange und mich hat es nie gestört. Also ich war jetzt allerdings auch nie der größte Fan vom Boss. Das heißt also, dass die Version jetzt halt mit Holly Johnson am Gesang einfach so ein bisschen konformer klingt. Ja.
Es ist ja nicht, als würde man versuchen, jetzt Born to Run, also einen Rocksong, versuchen, im Relax-Gewand zu spielen. Ne? Wir haben natürlich die Stimme als Element, aber ansonsten setzt ja schon auch Gitarre ziemlich deutlich ein.
Ja.
Und
das ist dann
schon eher so eine Coverversion, wo man sich, ich will jetzt nicht sagen, fragt, wer braucht das so, aber vielleicht ist da gar nicht genug anders gemacht.
Ja, wer weiß, genau. Aber es hat natürlich schon gereicht, um die Band in den USA dann quasi zu, ja, wie soll man sagen, also die Zukunft der Band in den USA zu verhindern. Also Paul Morley, der Label-Mitbesitzer, wo Frankie Goes to Hollywood ihr Album veröffentlicht hat, sagte, eine meiner konzeptuellen Lieblingsaktionen war es, sie in Amerika abzuschlachten, indem ich sie dazu brachte, Born to Run zu covern. Ich sah sie in San Francisco Born to Run spielen und die Leute waren entsetzt. Das heißt also, tja.
Aber ich meine, mit Entsetzen haben ja Frankie Goes to Hollywood bisher schon ziemlich viel geschafft, irgendwie, damit die Leute zu entsetzen. Ne? Aber das ist natürlich irgendwie anders als jetzt irgendwie Homosexualität auf die Bildfläche zu bringen, ist natürlich den Boss mich daran zu bedienen, ist natürlich schon, kritisch. Aber es wurde ja nicht ausgekappelt und nix und deshalb ist es wahrscheinlich auch eher unter ferner Liefen gelaufen. Ja, genau. Aber Paul Morley hatte auch weiterhin Lust, den Mund ganz schön voll zu nehmen und hat jetzt aber gemerkt, aha, Frankie, da geht ja was, das Album geht auf Platz 1. Da machen wir noch eine Single. Da ist noch Platz für eine Single Nummer 4. Und,
die auf Platz 1 landen sollte. So war richtig, der Plan jedenfalls.
Die Plakate waren gedruckt. Ja. Hier kommt die nächste, die vierte Nummer 1 Single von Frankie Goes to Hollywood.
Und es war der Titeltrack.
Welcome to the Pleasure Dome. Genau. Der auf dem Album stolze 12 Minuten 58 Sekunden einnimmt. Eine man muss dazu sagen, ja. Genau, man muss dazu sagen, dass viele Leute ja auch bis heute auf die 12 Zoll Maxi-Singles von Frankie schwören, wo man eben auch dann Relax to Tribes und sogar Power of Love noch entsprechend erweitert hat und sagen, das ist wirklich wirkliches High-Energy-Feeling irgendwie so, wo du halt einfach schön durchstampfen kannst. Man hat es tatsächlich geschafft, die 7 Zoll Version auf 4 Minuten 20 zu kürzen.
Was eigentlich? Und ist die schon zu empfehlen? Ich glaube nicht. Also dann möchte man den Song doch wirklich in voller Länge hören.
Ich denke wohl auch. Ja. Ich möchte ja gar nicht zugeben, wenn ich es noch nie gehört habe, aber ich würde es auch nicht übers Herz bringen, das in die Playlist zu packen. Denn das ist wirklich der Song hat wirklich immer eine ganz andere Herangehensweise irgendwie. Also ich finde, es passiert halt so viel. Ich finde, es kommt hier auch wesentlich mehr von der Band und von ihren Ideen. Ne? Es ist halt ein Song, den sie ja wirklich lange vorher schon hatten, raus irgendwie. Ich finde, es hat halt wie das ganze Album wirklich fantastische Bass-Riffs oder Licks irgendwie. Und da fand ich eben dann diese Peel-Session auch sehr interessant, wenn man sich die anhört. Der Bassist Mark O'Toole.
Damals 18 Jahre.
Spielt das schon auf dieser BBC, auf dieser Peel-Session schon wirklich super cool, funky. Super tight, super ja. Funky, ganz genau, ja. Und das ist der Punkt, steckt so viel in diesem Lied eigentlich drin, dass man halt auch sagt, das wäre, dass sich da eigentlich schon fast ein Progressive-Rock-Song irgendwie hinter verstecken würde. Und ich finde zumindest, was wirklich so die Entfaltung über diese 14 Minuten angeht, das ist schon so. Wir haben natürlich den üblichen Beat bei der üblichen Herzschlagzahl, was ist es, 128 oder irgendwie so. Der ist natürlich da und der bleibt auch. Aber es passiert jede Menge. Und jede Menge passiert ja auch im Musikvideo, das dazu gehört. Und da schalte ich mal rüber zu unserem Musikvideo-Experten.
Ja.
Ecker,
ja.
Wo geht's denn?
Es geht in Vergnügungspark, Jahrmarkt, wie auch
immer. In den Pleasure Dome.
Pleasure Dome, genau. Und es beginnt damit, dass Brian Nash, Mark O'Toole und Peter Gill, die Musiker, sage ich jetzt mal, neben den Sängern Holly Johnson, Paul Rutherford, dass die erstmal ein Auto klauen. Ja, während Holly Johnson und Paul Rutherford dann mit einem Hubschrauber anflogen. Und dann gehen alle fünf zusammen auf den Pleasure Dome und ja, was machen sie da? Sie vergnügen sich im Grunde genommen. Das heißt also, sie gucken sich irgendwelche Ringkämpfe an,
sie vergnügen sich, klang es für mich erstmal wie Relax und sie gucken sich Ringkämpfe an, klang es für mich erstmal wie Two Tribes. Aber
ja,
also man muss ja sagen, hier kommt man ja nicht mehr hinterher. Hier gibt's ja, also
es gibt
hier gibt's alles, ja wirklich noch mehr zu entdecken denn je.
Ja, also was mich persönlich immer am meisten fasziniert hat oder schockiert ist, dass der besagter Bassist Mark O'Toole dann in Jeans, in Straßenschuhen und in seiner Lederjacke zu einer jungen Frau in die Badewanne steigt. Ich meine, wie dekadent ist das denn?
Liegt das jetzt daran, dass er noch Schuhe anhat? Oder?
Ich bin mir nicht sicher, ja, vielleicht auch in der Lederjacke. Also macht man das?
Wir haben jetzt 1985, du hast 1983 schon das Relax-Video gesehen, aber 1985 kann ich das noch aus der Fasson bringen dann.
Ja, es war, glaube ich, die Lederjacke, die mich da am meisten schockiert hat. Aber das Video handelt natürlich nicht nur von den Ausschweifungen, ne, besagte Ausschweifungen, sondern natürlich auch von den Gefahren. Und es ist ja so, dass Mark O'Toole dann mit einer Boa in besagter Badewanne kämpfen muss. Also die Boa, die wie man deutlich sieht, ihn dann irgendwie würgen möchte. Nein, also man sieht es natürlich nicht. Ne? Also es ist eine echte Boa und
haben wir einige Tiere dabei, ne?
Sind einige Tiere dabei, aber witzig ist natürlich wirklich, dass er so tut, als würde er mit der Boa kämpfen müssen, aber in Wirklichkeit hält er die einfach nur. Also ich meine, das kann man natürlich mit einer Boa nicht machen. Ne? Du kannst nicht dich würgen lassen, einfach so aus, damit es echt aussieht, weil das wäre, glaube ich, wirklich gefährlich.
Das wäre alles für die Kunst, aber ja.
Das wäre dann Kinski-esk. Das haben sie nicht gemacht. Aber was muss Holly Johnson alles machen? Wir müssen uns das nochmal angucken, glaube ich.
Wir müssen uns das nochmal angucken und wir hören noch in mal der rein. Zeit hört ihr ja rein. Ihr hört rein oder ihr guckt rein, wie ihr wollt. Ihr könnt entweder in unsere Spotify-Playlist oder direkt auf YouTube switchen. Welcome to the Pleasure Dome. Der Song in voller Länge von Frankie Goes to Hollywood. Okay, wir sind wieder da. Was ein tierisches Vergnügen. Eckhart, für alle, die das Video jetzt nicht gucken können, bring uns auf Stand.
Ja, tut mir leid, ich muss mich jetzt erstmal korrigieren, weil es war natürlich nicht Holly Johnson, der mit wilden Tieren ringen musste, sondern der Schlagzeuger Peter Gill, dem ein Bär aufgebunden wurde. Also.
Was gibt's noch zu sehen?
Was gibt's noch zu sehen? Feuerspuckende, was weiß ich, Artisten, die Salti schlagen und also auf jeden Fall große Gefahren und große Verlockungen.
Es ist so eine Mischung aus Steinzeitmenschenhöhle und großer Zirkusshow und Puff vielleicht irgendwie noch so, ne? Also ich finde tatsächlich, dass irgendwie auch Aspekte von, was das halt eigentlich auch so als Nummer 2 in den Charts zu so einem interessanten Song macht. Irgendwie. Ich finde wirklich, dass Aspekte von waren.
Ja, jetzt gerade eben natürlich. Du hast total gespoilert.
Dass es nicht klappt, haben wir noch nicht gesagt.
Ja.
Okay. Miep, miep. Auf Platz 2.
Oh nein.
So, sie haben es nicht geschafft. So, sie haben den Mund zu voll genommen. So einfach ist es nämlich. Aber Platz 2 ist trotzdem schön und die Welt war einfach nicht bereit dafür. Ich glaube, das war mal 85 schon nicht so weit. Nee, aber ich finde, dass auch das Video einfach Aspekte aus allen Videos zusammenbringt. Ich meine, verschiedene Fleischbeschauungen erinnern auf jeden Fall schon mal an Relax. Wir haben die Käfigszenen aus Two Tribes. Und ich finde, generell hat es diese angestaubte goldrote Färbung auch von
The Power of Love,
okay. Ganz genau. Mhm. Könnte man jetzt irgendwie so sehen, man könnte das irgendwie auch thematisch, weil das ist jetzt hier wirklich der Gipfel des Hedonismus ist halt einfach erreicht. Es ist, für mich sieht das, fühlt sich jetzt einfach an wie in einem Oscar Wilde Buch irgendwie, so dieses geballte, der geballte Genuss, das geballte Leben, vielleicht eben auch, wir eben schon gesagt haben, irgendwie im Schatten der Atombombe. Wahnsinn. Und all das runtergebrochen hier fürs Musikvideo auf maximal 8 Minuten und 3 Sekunden wohl. Genau. Aber der ganze Song lohnt. Ihr habt ihn vielleicht eben gehört. Und trotzdem haben wir ein gefühlt irgendwie sehr zusammengewürfeltes Album.
Ja, was auf jeden Fall. Nicht? Also wir haben halt auf der ersten Albumhälfte dann halt wirklich nur den Titeltrack mit, du sagst, knapp 13 Minuten und dann auf der zweiten Seite halt die anderen Hit-Singles. Auf der dritten Seite haben wir dann Coverversion, ne, das genannte Born to Run. Und das ist ja nicht die einzige Coverversion. Das heißt, Frankie haben sich dann ziemlich bunt durch die Musikgeschichte gecovert.
Und wir haben ein großes Foreshadowing. Nein, wir wollen weniger Anglizismen nutzen. Was haben wir, Eckart?
Sag's mir, ich hab's auch gar nicht verstanden.
Ja, das ist so Generation Netflix, die so redet, vorstellen. Vorahnung, Vorausdeutung,
okay, ja?
Hammer. Denn der Song Fairy Go ist eine Kurzform vom Song Fairy Cross the Mersey von Gary and the Pacemakers. Und die hatten was gemein. Die haben es nämlich damals schon geschafft, dass ihre ersten 3 Singles überhaupt auf Platz 1 in den Charts gingen. Leider hat das nur mit 3 Singles geklappt und nicht mit 4.
Das ist aber sehr galant natürlich von Frankie, dass sie da nicht noch Gary and the Pacemakers übertrumpft haben.
Das stimmt wohl, ja. Auch wenn ich gar nicht weiß,
ein bisschen anders Statement war dann vielleicht doch dabei, ne? Shooting Stars.
Ich frage mich, even if they reach the top. Ganz genau. Und das ist halt die Frage, wie kommt man eigentlich darauf, auf diese Cover so? Also wie gesagt, wir haben ja schon gehört, dass irgendwie Born to Run mehr oder weniger aufgeschwatzt wurde. Hm. Ich schätze, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie irgendwie später, keine Ahnung, Rick Rubin zu Johnny Cash so, hier, guck mal, das könnte auch noch was für dich sein. Nein, schnell, jetzt mach doch mal, blablabla. Okay, keine Ahnung.
Was haben wir denn noch? San Jose, genau. Bird Bacharach.
Bird
Bacharach. Also ein beschwingter.
Drei ist ja auf jeden Fall so ein bisschen die Stinkerseite, ja, könnte man vorsichtig sagen. Steile These. Trägt den Titel Stay, Frankie, Stay. Und da haben wir eben wirklich die Cover versammelt. Spannend wird es eigentlich nochmal, also wir haben auf Platz Seite 1 Welcome to the Pleasure Dome, auf Platz 2 haben wir die ersten beiden Singles Relax und Two Tribes. Und vor Two Tribes übrigens noch War, was oder hier War and Hide genannt, was auch noch ein
Cover ist. Von einem, genau, Antikriegssong, auch wenn es jetzt heißt War, aber ein eindeutiger Antikriegssong gegen den Vietnamkrieg.
Genau, ist hier mit 6 Minuten vielleicht immer ein bisschen lang geraten, aber eigentlich eigentlich eine ganz nette Überleitung zwischen Relax und, ja, Two Tribes. Ne? Wir haben, es ist sehr percussionlastig. Ne? Wir haben dieses What is it good? Genau, ne? Dieses Ahu haben wir ja auch in Welcome to the Pleasure Dome mehrfach so. Also die Verbindungen zwischen den Songs sind schon auch in den. Da haben wir wieder was fürs Intro. Genau, dann geht's auf
Seite 3. Beziehungsweise ja, es Seite geht bei drei, Seite 3 natürlich dann auch schon mit noch Eigenkompositionen weiter. Und Seite 4 sind dann nur noch Eigenkompositionen. Und da sind doch eigentlich noch ein paar ganz nette Sachen dabei.
Da haben wir natürlich
You're the only star in heaven.
Ganz genau.
Black Night, White Light. Brum, brum.
Eckart, du bist mehr drin, ich höre schon. Was ist dein heimlicher Star unter den Nicht-Singles auf dem Album?
Vielleicht Crisco Kisses. Also auch ein älterer Song von Frankie. Den hatten sie schon im Repertoire, bevor sie auf Trevor Horn gestoßen sind. Und ja, hier auch die Texte wieder etwas explizit. Aber ja, eigentlich ist es auch noch so ein sehr wilder, ungestümer Song. Deswegen, vielleicht sollten wir da auch noch mal reinhören. Einfach nur, um zu hören, was hat denn Frankie eigentlich noch außer den großen Hitsingles? Crisco Kisses, Frankie Goes to Hollywood in unserer Spotify-Playlist.
Crisco Kisses von Frankie Goes to Hollywood.
Und mein Kollege Alex hat gerade den Mund voll. Nein, er hat was gegessen. Wir hatten uns gerade eben Crisco Kisses angehört, genau. Und ich dachte ja immer, der Track, der würde von irgendwas mit San Francisco zu tun haben.
Also Cisco Kisses, oder?
Ja, ich glaube schon. Habe ich mich getäuscht? Was gibt's noch zu sagen? Welcome to the Pleasure Dome war ein Doppelalbum, aber damit war ja noch lange nicht Schluss, denn von Frankie Goes to Hollywood gab's natürlich noch jede Menge Maxi-Singles und Singles. Das heißt also, wenn du vorhin gesagt hast, wie verrückt ist es eigentlich, dass ein ganzes Doppelalbum mit Frankie Goes to Hollywood gab? Ja, das war ja noch nicht alles. Ne? Also das heißt, die Trevor Horn hat sich schon noch die Mühe gemacht, weitere Maxi-Versionen von einzelnen Tracks zu produzieren, wo dann Rezitationen nochmal neu eingesprochen wurden von bekannten Schauspielern.
Und die waren natürlich ein bisschen liebevoller ausgestaltet als seinerzeit die Special Dance Mixes
Modern
von
Talking.
Modern Talking, okay, natürlich, ja. Genau. Was gab es hier zu hören?
Da gab es jetzt Welcome to the Pleasure Dome im Fruitness oder Fruitus, ich weiß es gar nicht, Mix, wo am Anfang eine Rezitation zu hören ist, und zwar ein Stück von Nietzsche. Und Trevor Horn hat dann einfach einen neuen Sprecher noch engagiert, einen bekannten Schauspieler. Ich meine, wie aufwendig ist das denn? Ja, wo dann nicht einfach nur ein Effekt im Studio drüber gelegt wird, sondern wo halt Sachen neu eingespielt werden von Bekannten, von VIPs, nein, von irgendwelchen bekannten Schauspielern.
Ja, ich meine, an Sprechern mangelt es natürlich generell nicht. Wir hatten Prinz Charles, wir haben natürlich auf der Maxi-Version
dann über Orgasmen sprach.
Schön. Richtig. Wir haben auf der Maxi-Version von Power of Love natürlich noch eine Imitation des legendären Radio-Ausrasters, warum man auf keinen Fall Relax spielen sollte. Schön. Ganz klar. Ist aber tatsächlich auch interessant, tatsächlich ist das ja so dieses einzige ironische oder naseweiße Element, was irgendwie in diesem eigentlich halt, wie gesagt, lampfrommen Power of Love steckt. Aber das konnte man sich da zumindest für die Single-Version dann auch einfach nicht mehr verkneifen.
Ja also insofern war dann natürlich Welcome to the Pleasure Dome auch sehr, 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 sehr vielseitig. Nicht? Also da hat Trevor Horn eigentlich, das ist schon, ist es sein Opus Magnum,
Magnus Trevor.
Oder ist es doch eher Grace Jones mit Slave to the Rhythm?
Ich würde sagen, wir haben ja ein komplett unvergleichliches Album, denn ich muss sagen, ich habe halt, wenn ich mich auf Flohmärkten durch die oder auf Plattenbörsen durch die 1-Euro-Kisten wühle oder grabbel, dann versuche ich natürlich auch irgendwie mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und als ich mir das vor einigen Jahren gekauft habe, meine sehr, sehr, sehr zerkratzte Platte aus der 4-Euro-Kiste, glaube ich, war das natürlich auch die Abwägung. In meinem Kopf war so, okay, du willst Relax, vor allem, und du willst Power of Love. So war das bei mir damals. Und dann dachte ich auch so, wenn du das Album kaufst, dann lohnt das doch vielleicht, dann sparst du dir vielleicht Geld irgendwie so. Dann hast du es halt irgendwie beides auf einem so. Und
was wäre jetzt dein Tipp an mich? Weil ich brauche das Album ja noch. Also ich soll nicht in die 4-Euro-Grabbelkiste gucken, sondern eher in die 5-Euro-Grabbelkiste.
Vielleicht eher in die 6-Euro-Grabbelkiste. Obwohl, ich glaube, sie springt aber, glaube ich, nicht. Nee, aber das ist so der Punkt. Ich mache dann natürlich, wenn ich dann nach Hause komme, nicht mehr schon so, du hörst dir jetzt jedes Ding mal an. Und da gibt es dann wirklich auch Sachen, wo ich sagen muss, ja, die hast du jetzt aber doch nur für den einen Song gekauft. Zum Beispiel das Debütalbum von Men at Work. Okay. Man könnte jetzt ahnen, worum es mir dabei eigentlich ging. Und dann hört man das so irgendwann, ach so, die machen ja, die Songs sind ja alle gar nicht alle so Reggae beeinflusst. Aber hier war es eben nicht so. Hier bin ich nach Hause gekommen und dachte so, jetzt hörst du dir das Album an und natürlich bist du beim Hören immer so, du freust dich irgendwie so, wann irgendwie die Hits kommen, die Songs, die du magst, die Songs, die du kennst, wann kommt er für Lex oder so. Aber wie du schon sagst, Seite 1 wird halt fast komplett vom Titelsong irgendwie eingenommen oder so. Und das ist halt, man kann sich da in viele blöde Metaphern und Wortspiele irgendwie, was für eine Welt sich im Pleasure Dome eröffnet oder so, ähnlich wie im Musikvideo, kann man da jetzt machen. Aber es ist einfach so. Es ist wie gesagt, also mich holen halt sofort diese Bassriffs ab und dahinter, es wird halt so obskur mit den Sprachsamples, mit der Weihnachtsballade, mit den Coverversionen, die irgendwie passen, aber irgendwie auch nicht. Und deshalb finde ich das ganze Album halt einfach auch Ausdruck der Schnelllebigkeit dieser Zeit. Also da ist halt offenkundig einiges übers Knie gebrochen irgendwie so. Und es ist einfach der Not, wir brauchen ein Album. Diese Band hat eine Hitsingle, wir brauchen jetzt irgendwie ein Album. Und man hört es jemanden, aber gar nicht negativ, denn es ist halt gar nicht vom Reißbrett. Mhm. Weißt du, Trevor Horn hätte jetzt auch 20 ABC-Kompositionen aus 4 Akkorden da runterschreiben können, so bohlenmäßig. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen ist es halt irgendwie dieses Werk, was dann auch in seinen Coverversionen noch mit diese ganzen Spannungsfelder aus, wie wir gesagt haben, Sex, Krieg und Religion.
Religion,
Liebe, ja, Quatsch, ja, Religion, genau. Irgendwie irgendwie zusammenbringt. Und ich glaube, das macht es einfach zu so einer in sich geschlossenen und letztendlich halt auch runden Sache einfach. Deshalb 6 Euro-Kiste,
alles klar. Ja, und wie ist das mit dem Nachfolgealbum Liverpool? Ich meine, das gab es dann ja auch noch. Das kam dann, glaube ich, 86, 87 raus.
Ich glaube, ich habe es noch seltener gehört als das Man at Work-Debüt.
Ja, also es gab noch so ein paar Hit-Singles, aber jetzt natürlich verglichen mit den hier Relax, Two Tribes und The Power of Love und Welcome to the Pleasure Dome war das natürlich schon Frankie auf dem absteigenden Ast und danach haben sie sich auch aufgelöst. Das heißt also, wenn ihr an Frankie Goes to Hollywood denkt, dann wahrscheinlich über Welcome to the Pleasure Dome.
Und wahrscheinlich zu Recht, denn Shooting Stars Never Stop, doch, tun sie doch, nämlich nicht die Top reachen, sondern erst ein Album später. Genau. Aber man muss einfach sagen, also man kann sich das auch gar nicht vorstellen, was für ein Druck nach so einem Debütalbum irgendwie auf einem lastet irgendwie so. Und gerade mit einem Produzentenwechsel oder so, dann ist das halt einfach... Ist es einfach fraglich. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir das so haben und dass wir auch Holly Johnson ja bis heute damit auch live erleben können und hoffentlich bald mal werden.
Genau. Und wenn ihr noch einen Tipp habt, wo ich das Album beziehen kann, außerhalb der 6-Euro-Kiste, dann schreibt das in die Kommentare. Auf jeden Fall, wir sind vertreten auf Facebook, auf Instagram und schreibt uns E-Mails, schreibt es in die Kommentare und was haben wir noch in petto?
Schreibt uns einen Fax, schreibt uns ein Telegram und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass Eckart auch mal so richtig zulangen kann in der 6-Euro-Kiste, dann könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen mit einem kleinen Beitrag, von dem wir uns viele schöne Synthie-Pop-Platten kaufen können.
Aber keine Studio-Session mit Trevor Horn.
So sieht es aus. Und wenn ihr jetzt noch 64 Minuten über habt und bisher noch nicht in die Playlist reingehört habt, dann hört euch einmal durch. Welcome to the Pleasure Dome. Es lohnt sich. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr nichts verpasst. Und dann freuen wir uns.
Bis dann.